Radio Prag Nachrichten.
Schulminister Dobesch nimmt Abstand von den Lohnkürzungen für Nichtpädagogen. Schwerer Verkehrsunfall in Mähren, ein Toter und 4 Schwerverletzte beim Crash dreier Fahrzeuge. Die tschechische Münzstätte verbucht Rekordumsätze seit dem Anstieg des Goldpreises. Schulminister Josef Dobesch will nun doch nicht die Löhne für nichtpädagogische Mitarbeiter an Schulen im kommenden Jahr kürzen. Er sei sich sicher, dass er die umgerechnet 29 Millionen Euro, die sein Ressort anhand der Kürzungen nicht hätte ausgeben müssen, auch an anderer Stelle einsparen könne, sagte Dobesch am Montag nach einem Treffen mit Finanzminister Miroslav Kalousek. Wie Dobesch anführte, habe ihm Kalousek zugesichert, dass das Schulministerium seine Einsparungen aus diesem Jahr zur Vorfinanzierung der Ausgaben für das Jahr 2012 nutzen könne. Im Gegenzug dafür erhalte das Bildungsressort im kommenden Jahr kein höheres Budget als bisher, bestätigte Finanzminister Kalousek. Rund 50 Umweltaktivisten haben am Montagmorgen vor dem Umweltministerium für eine Abberufung des Chefs des Nationalparks Böhmerwald, Jan Straski, demonstriert. Die Umweltschützer werfen Straski Inkompetenz vor, weil er zur Bekämpfung des Borkenkäfers den Holzschlag am Vogelbach im Nationalpark erlaubt hatte. Im Rahmen der Protestaktion kam es auch zu einer Diskussion mit Umweltminister Tomasz Chalupa. Der Ressortchef verwies die Ökologen auf eine Debatte am 24. August über ein neues Nationalparkgesetz, das auch die Regeln zur Bewirtschaftung in den Schutzzonen regeln soll. Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Reisebus aus Süddeutschland und 2 weiteren Fahrzeugen ist im mährischen Höhenzug Schibi ein Mensch ums Leben gekommen. Schwer verletzt wurden der Busfahrer und eine Frau in dem Reisebus, der Fahrer eines Lastwagens sowie ein Pkw-Insasse, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag mitteilte. Bei dem Todesopfer handelt es sich um eine weitere Person in dem Pkw, die im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlag. Die Reisegruppe stammte nach Angaben der tschechischen Polizei aus der bayerischen Ortschaft Senden im Landkreis Neu-Ulm. Der Unfall in der Nähe der mährischen Gemeinde Saas-Tschiesli begann laut Polizeibericht mit einem riskanten Überholmanöver. Der Personenwagen stieß mit dem Lastwagen zusammen. Beim Versuch auszuweichen kam der Lkw ins Schlingern und stieß frontal auf den entgegenkommenden Reisevirus aus Deutschland. Dabei stürzte der Bus in einen Straßengraben. Am Unglücksort waren die Feuerwehr und 2 Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Fahrer des Reisebusses musste aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Etwa 12 Fahrgäste erlitten leichtere Verletzungen. Die Schnellstraße E50 von Brünn ins slowakische Trenčín war für mehrere Stunden gesperrt. Die tschechische Münzstätte im nordböhmischen Jablonec nad Nisou feiert in der zurückliegenden Woche einen neuen Verkaufsrekord. In der letzten Woche verkaufte die Firma Anlagegold in Höhe von fast 100 Millionen Kronen, das sind ca. 4,1 Millionen Euro. Der Grund für diesen Boom ist der auf den Weltmärkten stark gestiegene Goldpreis. Dieser Preisaufschwung wurde ausgelöst durch die unruhigen Aktienmärkte als Folge der heruntergestuften Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten durch die Ratingagentur Standard & Poor's. Seit der Neueinstufung ist der Geldpreis nach oben geschnellt und auch die Münzstätte in Jablonec nad Nisou kann sich seitdem vor Aufträgen zur Herstellung von Goldbarren und Goldmünzen kaum retten. Und noch eine Meldung vom Sport. Am 3. Spieltag in der tschechischen 1. Fußballliga steht Sparta Prag vor dem Montagsspiel alleine an der Tabellenspitze. Der Rekordmeister gewann am Sonntag mit 2:0 beim mährischen Verein 1. FC Slovácku. Der bisher verlustpunktfreie FC Kralec Kralove verlor hingegen vor eigenem Publikum mit 0:3 gegen Slovan Liberec. Slavia Prag wiederum konnte den ersten Saisonsieg erringen nach einem 3:1 über den 1. FK Schipram, der ebenfalls seine erste Niederlage einstecken musste. Und noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien heiter bis bewölkt, nur noch vereinzelt Schauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 21 bis 25 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet und das ist heute unser Programm. Die Paten. In der tschechischen Verwaltung herrscht immer mehr die Mafia. Dies bedrohe den Rechtsstaat und die Wirtschaftsstrukturen im Land, warnt das tschechische Innenministerium in einem aktuellen Bericht. Die Pilger, Deutsche und Tschechen, haben sich im Böhmerwald getroffen und zwar im sogenannten Kleinen Lourdes. Das sind die Themen in unserem Tagesecho. Danach geht es um das Verhältnis der Tschechen zur kommunistischen Vergangenheit. Anlass ist der Tod des umstrittenen Widerstandskämpfers Tirat Maschin. Mehr dazu in etwa einer Viertelstunde in unserem Schauplatz. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Das Innenministerium in Prag hat einen Bericht zum organisierten Verbrechen in der Tschechischen Republik erstellt. Am Freitag wurde das Papier veröffentlicht und es enthält alarmierende Fakten. So finden Vertreter mafiaähnlicher Organisationen immer häufiger auch den Weg in die Staatsverwaltung und in gewählte Ämter. Mehr nun von Marco Zimmermann.
Die Tür zur Kneipe geht auf, ein pockennarbiger Gangster geht an die Bar und bietet dem Wirt Schutz gegen Geld an. So ungefähr sieht das klassische Bild organisierter Kriminalität aus. In den letzten 20 Jahren ist noch der Typ russischer Mafioso oder Oligarch hinzugekommen, der unermesslich reich geworden ist durch Privatisierungsmachenschaften nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. Beide Typen kennt man natürlich auch in der Tschechischen Republik, die nun aber mit einem neuen Problem kämpfen muss. Die Mafia versucht, sich in die Strukturen des Staates einzuschleichen. Der Korruptionsforscher Peter Peumann von der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Prager Karls-Universität lieferte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks eine erste Analyse der Situation. Die Lage bei uns ist besser als in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Der Bericht hat aber recht damit, dass die organisierte Kriminalität für die Tschechische Republik eine der größten Gefahren darstellt. Professionellen Verbrechern gelingt es immer häufiger, die Politik zu beeinflussen, und sie deformieren dadurch das politische Leben und die staatliche Verwaltung. Der Wandel der Kriminalität weg von der Straßengewalt hin zu halblegalen und legalen Tätigkeiten vollzog sich um die Jahrtausendwende. Schwerpunkt wurde nun die Wirtschaftskriminalität, Subventionsbetrug und Manipulationen bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen sind dabei besonders lukrative Verbrechen, die gute Verbindungen in die Politik erfordern. Dabei kommt es zur Verquickung der kriminellen und öffentlichen Strukturen. Peter Bollmann. Dafür gibt es unterschiedliche Wörter: Korruption, Klientelismus, Lobbyismus. In Wirklichkeit geht es jedoch um einen der modernsten Typen der organisierten Kriminalität, mit dem große finanzielle Gewinne verbunden sind. In der Folge deformiert dies aber das politische Leben und führt zu einem Versagen der staatlichen Organe. Die Folge dieser Entwicklung ist eine Anpassung der Politik. Sie beginne nicht mehr ein Raum für den Kampf um Ideen zu sein, sondern entwickle sich zu einem Geschäft. Ein Geschäft, bei dem die politischen Parteien einen Teil ihres Machtpotenzials gegen finanzielle Unterstützung eintauschen, so Peumann. Um dem etwas entgegenzusetzen, möchte das Innenministerium gemeinsame Ermittlergruppen, zum Beispiel aus Polizei und Steuerverwaltung, bilden. Daneben müsse der Ausbildungsstand der Polizisten erhöht und eine verbesserte internationale Zusammenarbeit etabliert werden, hieß es. Auch möchte das Innenministerium Ausländern den Zugang zur Polizei ermöglichen, um ausländischen Banden leichter das Handwerk legen zu können. Vorschläge, wie die Korruptionsanfälligkeit der Politiker und Beamten bekämpft werden könnte, finden sich in dem Bericht jedoch nicht.
Dunkle Flecken in der tschechischen Verwaltung. Marco Zimmermann berichtete über den Einfluss der Mafia auf Rechtsstaat und Wirtschaftssystem. Von diesen harten Realitäten nun zu deutlich angenehmeren Dingen. Das kleine Lourdes, so nannte sich einst ein Ort im Böhmerwald, der einige Kilometer von der Gemeinde Srni, zu Deutsch Rehberg, entfernt liegt. Dort findet sich im dichten Wald eine Heilquelle, an der einst auch mehrere Kapellen erbaut wurden. Während des Kommunismus wurde der Ort zerstört. Vor 5 Jahren dann konnte das Böhmerwald-Lourdes dank einer Bürgerinitiative neu gestaltet werden und ist inzwischen zu einem beliebten Ziel von Besuchern geworden. Am vergangenen Samstagvormittag trafen Pilger aus Tschechien und aus Bayern dort an der sogenannten Hauswaldkapelle zusammen. Martina Schneibergova war dabei.
Im dichten Wald über dem Schwimmkanal für die Flößerei war es diesmal nicht so still wie sonst. Wanderer, die zufälligerweise an der Hauswaldkapelle vorbeikamen, wurden durch Musik und eine Menschenmenge überrascht, die sich um die Fundamente der vor Jahren abgerissenen Hauswaldkapelle versammelt hatten. Zur Wallfahrtsmesse inmitten des Waldes sind viele Böhmerwaldfreunde von beiden Seiten der Grenze gekommen. Václav Sklenář lebt im nahen Srni und beobachtet mit Freude die Wiederentdeckung des noch vor kurzem fast vergessenen Ortes.
Der Ort ist nicht nur wieder zum Wallfahrtsort geworden, sondern es ist auch ein Ort der Begegnungen. Heute haben wir hier schon zum 6. Mal eine Wallfahrtsmesse erlebt. Der Ort ist sehr beliebt. Es haben bereits 4 Hochzeiten hier stattgefunden und viele Böhmerwald-Besucher kommen hierher, um Wasser von der hiesigen Quelle mit nach Hause zu nehmen, denn sie glauben an die Heilkraft dieser Quelle. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, den Ort wiederzubeleben.
Auch wenn der Ort als Hauswaldkapelle bezeichnet wird, gibt es seit 1957 keine Kapelle mehr. Die ursprüngliche Hauswaldkapelle haben Grenzschutzsoldaten in die Luft gesprengt, nachdem dort 1948 ein Militärsperrgebiet errichtet wurde. Im Jahre 2006 wurde die hiesige Heilquelle neu geweiht. Allerdings beschloss man, keine neue Kapelle zu bauen, sondern nur die Fundamente des alten Sakralbaus freizulegen. Initiiert wurde die Neugestaltung der Hauswaldkapelle durch einen Bürgerverein, der den Namen des tschechischen Böhmerwalddichters Karel Klostermann trägt. Auf die Idee, den einst bekannten Wallfahrtsort neu zu gestalten, kam Václav Sklenář bei der Lektüre von Karel Klostermann. Unter den Pilgern, die zur Marienwallfahrt in den Böhmerwald kamen, waren auch viele Mitglieder des bayerischen Klostermann-Vereins. Sein Leiter Willi Steger freute sich über das Interesse für die Hauswaldkapelle.
Die Hauswaldkapelle ist ein Ort der Begegnung zwischen Tschechen und Bayern geworden, zwischen den ehemaligen Bewohnern hier, ein Ort der Versöhnung, der Freude. Es ist eine gelungene Sache, dass man diese Kapelle wieder freigelegt hat und dass wir uns hier treffen können. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir mit einem Bus und viele BKW-Fahrer hierher kommen können.
Der Bayerische Klostermann-Verein besucht den Böhmerwald nicht nur zu Wallfahrten. Mit den Mitgliedern des tschechischen Klostermann-Vereins wurden in Bayern Lesungen und Buchpräsentationen veranstaltet, erzählt Willi Steger, der sich für die Popularisierung des Schriftstellers Klostermann einsetzt.
Karl Klostermann war in Deutschland kein Begriff. Er war in keinem Literaturlexikon, aber durch den Klostermann-Verein der tschechischen und der bayerischen Sektion und durch unsere Übersetzungen ist er wieder zu einem Begriff in Bayern geworden und trägt auch heute dazu bei, dass sich die Bayern und die Tschechen in Freundschaft begegnen.
Martina Schneibergova war beim Treffen an der Hauswaldkapelle bei Srni im Böhmerwald. Sie haben weiterhin Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Der antikommunistische Widerstandskämpfer Ctirad Mašín ist am Samstag in den Vereinigten Staaten gestorben. Sein Tod hat erneut die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Verhältnis der Tschechen zu ihrer kommunistischen Vergangenheit gerichtet. Zuvor war erst vor kurzem von der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt nach vielen Jahren politischen Tauziehens ein Gesetz verabschiedet worden, das den sogenannten dritten Widerstand, also den Widerstand gegen das kommunistische Regime, definiert. Demnach werden die Teilnehmer am kommunistischen Widerstand auf eine Stufe mit den Kriegsveteranen gestellt. Mehr zum Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in Tschechien im folgenden Schauplatz von Robert Schuster.
Schauplatz.
Es gibt wohl keine Begebenheit der jüngeren Geschichte, welche die tschechische Gesellschaft mehr spaltet als die Tätigkeit der sogenannten Mašín-Gruppe in den ersten Jahren nach der kommunistischen Machtergreifung in der Tschechoslowakei. Diese fünfköpfige Widerstandsgruppe, an deren Spitze die Brüder Josef und Ctirad Mašín standen, kämpfte sich in den Jahren 1951 bis 1953 durch die Tschechoslowakei und die damalige DDR bis nach West-Berlin durch. Dabei kamen insgesamt 7 Menschen ums Leben. Die Kommunisten und ein überwiegender Teil der Sozialdemokraten halten die Mašíns für kaltblütige Mörder, die meisten konservativen Politiker wiederum für Freiheitshelden, denen das Land nun Anerkennung schuldet. So versuchten in der Vergangenheit bürgerliche Senatoren mehrere Male, Mitglieder dieser Widerstandsgruppe für die höchsten Orden des Staates zu nominieren, allerdings ohne Erfolg. Als dann im Sommer vergangenen Jahres mit Milan Baumer ein weiteres prominentes Mitglied der Mašín-Gruppe verstarb, nahmen an der Trauerfeier die Chefs aller 3 Regierungsparteien, einschließlich Premier Petr Nečas, teil. Auch jetzt beim geplanten Begräbnis mit militärischen Ehren für Tzirat Maschin in den USA wird wohl jemand von der Regierungsspitze daran teilnehmen. Aber nicht nur die Politiker sind in der Beurteilung gespalten. Der Bruch geht auch quer durch die Historikergemeinde. So sagte anlässlich des Todes von Tzirat Maschin der Leiter des Instituts für Zeitgeschichte der Akademie der Wissenschaften, Oldřich Duma.
Ihre Tätigkeit war natürlich in vielerlei Hinsicht bewundernswert, dass sie so tapfer, so entschlossen waren und dass sie gegen das kommunistische Regime kämpften. Aber die Methoden, die sie zur Erreichung dieser Ziele angewandt haben, waren wenig effizient und werfen in einigen Fällen sogar die moralische Frage auf, was noch akzeptabel ist und wo die Maschinengruppe bereits eine Grenze überschritten hat.
Vor allem Geschichtsforscher aus dem Umfeld der tschechischen Armee halten die Tätigkeit der Widerstandsgruppe hoch. So sagte etwa Eduard Stelik vom Militärhistorischen Institut in Prag über Tzirat Maschin.
Er war eine außergewöhnliche Persönlichkeit und das bereits im Widerstand gegen die Nazis. Er folgte dem Beispiel seines Vaters, des Nationalhelden Josef Maschin. Die Familientradition, die bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreicht, muss bei ihm irgendwelche Spuren hinterlassen haben. Er war jemand, der moralisch stark war. Und in dieser Hinsicht kann man angesichts seines Todes wirklich von einem sehr, sehr großen Verlust sprechen. Auch wenn alle, die die Familie näher kannten, wussten, dass es in den letzten Jahren um seine Gesundheit sehr schlecht bestellt war.
Die Kontroverse um die Tätigkeit der Maschinengruppe steht seit Jahren stellvertretend für das generelle Verhältnis der tschechischen Gesellschaft zum sogenannten Dritten Widerstand. Praktisch seit der Wende blieb die Frage unbeantwortet, wie der Staat und die Gesellschaft mit aktiven Gegnern des kommunistischen Regimes umgehen sollen. Und natürlich ist das auch eine Definitionsfrage. Gilt erst als Widerstand, wenn man, wie zum Beispiel die Maschins, die Waffe gegen Vertreter des Regimes erhob? Oder sind das Verteilen von Flugblättern und kleinere Sabotageakte auf die gleiche Ebene zu stellen? Vor wenigen Wochen hat das tschechische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das in diesem Bereich erstmals Klarheit schaffen will. Es muss formal noch von Präsident Václav Klaus unterzeichnet werden, doch es steht bereits fest, wann es in Kraft treten soll, nämlich symbolisch am 17. November 2011, dem Jahrestag des Beginns der sogenannten Samtenen Revolution, die zum Fall des kommunistischen Regimes führte. Natürlich wurde auch dieses Gesetz stark kritisiert, unter anderem, weil es angeblich eine verdeckte Lex Maschin sei, mit dem Ziel, auch schwere Vergehen gegen die allgemeinen Menschenrechte zu entschuldigen. Und ein weiterer, oft geäußerter Vorwurf lautete, das Gesetz würde versuchen, eine einzig mögliche Interpretation der kommunistischen Epoche festzuschreiben. Einer der Autoren dieses Gesetzes war der Senator Jaromír Štětina. Gegenüber dem tschechischen Rundfunk erklärte in Bezug auf die Vorbehalte,
ich denke nicht, dass dieses Gesetz deshalb verfasst wurde, um ein Interpretationsmuster für die Geschichte zu schaffen. Aber vielleicht wäre das nicht schlecht, damit ein für alle Mal festgehalten wird, dass dieses System verbrecherisch war. Das Motiv hinter diesem Gesetz war tatsächlich zu gewährleisten, dass die wenigen rund 1000 Überlebenden würdige Bedingungen erhalten, um einen besseren Lebensabend verbringen zu können. Im Gegensatz zu ihren früheren Peinigern aus den Reihen der kommunistischen Staatssicherheit leben sie oft in Armut. Würden wir das Gesetz nicht schnell verabschieden, könnte es leicht passieren, dass es niemanden mehr gibt, den wir auf diese Weise unsere Anerkennung zollen.
Das nun beschlossene Gesetz sieht vor, dass direkte Teilnehmer am Widerstand gegen die Kommunisten 100.000 Kronen, umgerechnet 4.100 Euro, erhalten sollen. Sollte festgestellt werden, dass sich ihre Renten unter dem Durchschnitt befinden, werden diese dann bis auf die Höhe der durchschnittlichen Rente aufgestockt. Naturgemäß anders beurteilt dieses Gesetz die kommunistische Senatorin Marta Bajerová.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie das Gesetz in der Praxis funktioniert und wie viele Personen auf einmal behaupten werden, dass sie gegen den Kommunismus gekämpft haben. Dabei gab es ja bei uns im Grunde genommen keinen Kommunismus, denn wir waren ein sozialistischer Staat. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich will nicht erleben, dass uns in einigen Jahren unsere Nachfolger in der Politik per Gesetz dafür kritisieren und beurteilen werden, was wir jetzt tun.
Der Tod des umstrittenen Widerstandskämpfers Ctirad Maschin befeuert die Diskussion über die kommunistische Vergangenheit. Robert Schuster hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und damit ist unsere heutige Sendung fast schon wieder zu Ende, zumindest mit ihrem publizistischen Teil. Bis zur nächsten Sendung bieten wir Ihnen noch weitere Informationen auf unserer Webseite. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch unter www.radio.cz. Dort finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.